Ich bin als Missionskind aufgewachsen in Afrika. Das war die Berufswahl meiner Eltern, nicht meine Wahl. Und eine Konsequenz dieser Entscheidung war, dass die Schulzeit für mich sehr herausfordernd war. Und zwar gab es damals noch kein Internet und es gab keine Fernschule und so weiter. Also musste ich aufs Internat. Das heißt, mit 6 Jahren haben meine Eltern mich das erste Mal zum Internat gebracht, einen Drücker gegeben, Kehrtwende gemacht und sind weggefahren. Natürlich mit viel Tränen verbunden, viel Schmerz, weiß ich noch ganz genau dieses erste Mal, wie sie dann weggefahren sind. Und das war ein schmerzhafter Abschied, das kann ich euch sagen. Und ich habe dann im Laufe der Jahre diesen Prozess immer wieder durchgemacht. Es war Ferien, es war schön und dann hieß es, jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen. Also wir sind zur Schule gefahren, Drücker gegeben, meine Eltern sind gegangen und ich war traurig. Aber ich wusste, irgendwann kommen sie wieder. Irgendwann kommen meine Eltern durch dieses Tor wieder zurückgefahren und dann würden für mich die Ferien beginnen. Und somit war diese Rückkehr mit viel Freude verbunden. Und in den Zeiten, wo es mir dann schwer fiel, auf der Schule zu sein, einsam, kein Bock auf die Schulaufgaben, Stress mit den Freunden, Teenage-Alter, erste Freundin, man weiß nicht so recht, Papa ist nicht da, was soll ich jetzt machen, wusste ich, Story für ein anderes Mal, wusste ich, ich hatte eine Hoffnung, dass meine Eltern wiederkommen würden. Und diese Hoffnung hat mir Kraft gegeben, durchzuhalten. Und ich habe gelernt, dass was für eine Stärke und was für eine Kraft Hoffnung sein kann. Nun bin ich erwachsen, habe selber Kinder und ich merke, dass ich dieses Wissen vergesse. Und ich habe verlernt, mit den Sorgen, die mich umgeben, für meine Kinder, für die Zukunft, auf Hoffnung zu bauen, um daraus Kraft zu entwickeln. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, ob ihr das kennt, aus Hoffnung Ängste zu überwinden. Aber ich habe mir überlegt, was würde man denn von Deutschland sagen? Was ist so unser Grundtenor? Und ich glaube, hoffnungsvoll ist das Letzte, was man über die Deutschen sagen würde. Wir sind doch eine Gesellschaft, die geprägt ist von Sorgen. Wir sorgen uns um die Zukunft. Bricht Krieg aus oder nicht? Wir sorgen uns um die Umwelt, Katastrophen, Dürre oder was? Was kommt als Nächstes? Wie wird sich das alles verändern? Die Bedrohung, Veränderung, die KI mit sich bringen, das ist doch jetzt das Neueste. Ist mein Job gefährdet? Was macht das mit der Zukunft? Wie geht's weiter? Wir haben Angst, dass das Vertrauen in unsere Institution zusammenbricht. Aber auch persönlich, glaube ich, kämpfen wir viel mit so einem Sorgengeist. Wir haben Angst, vielleicht etwas zu verpassen. Die machen das Cooles und ich bin hier. Also nee, aber das, aber ich muss dann hier. Im Englischen nennt man das FOMO, Fear of Missing Out. Diesen dauernden Stress, irgendwas verpassen zu müssen. Wir sorgen um so eine Inflation, steigende Preise, ob die Rente reicht, die eigene Gesundheit. Ich weiß nicht, mit wie viel Hoffnung du heute in die Zukunft blickst. Aber Gott in seiner Gnade gibt uns in der Bibel immer wieder Gründe, hoffnungsvoll zu sein. Und ich möchte einen Text heute mit euch anschauen, wo mein Gebet und meine Hoffnung für euch ist, dass der Herr euch tiefe, tragende Hoffnung schenkt. Und damit er das tut, möchte ich auch noch einmal beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Möglichkeit, es zu predigen. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir Hoffnung finden, dass wir uns freuen auf die Wiederkehr Jesus Christus in diese Welt und was damit verbunden ist. Amen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte 1. Thessalonicher 4 auf. Meine starke Ermutigung ist, dass ihr eine Bibel vor euch aufhabt, denn ich will in diesem Text heute ein bisschen hin und her springen. Und ihr könnt mir wahrscheinlich besser folgen, wenn ihr es entweder auf dem Handy oder mit der Bibel vor euch habt. Sonst befürchte ich, euch zu verlieren und das möchte ich nicht. Also, ich lese 1. Thessalonicher 4 ab Vers 13. Wir, das ist Paulus, der spricht, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wenn die, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist unser Text für heute. Und gleich am Anfang, in Vers 13, klärt uns Paulus auf, wieso er schreibt, was er schreibt. Dort lesen wir: Wir wollen aber, liebe Brüder, euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Es herrscht also in der Gemeinde, an die er schreibt, Ungewissheit, Unwissen, Ängste über die Zukunft und vor allem, was mit denen passiert ist, die schon tot sind. Und das sollte uns auch nicht überraschen. Wer seine Bibel kennt, weiß, dass in Apostelgeschichte 17 wir den Bericht von Paulus lesen, wie er zu dieser Gemeinde kommt. Und er ist auf seiner Missionsreise, gründet er Gemeinden und er kommt nach Thessalonicher und gründet dort eine Gemeinde, kann aber nicht lange dort bleiben, sondern wegen Aufruhr und Verfolgung muss er kurze Zeit später die Stadt verlassen. Und diese Gemeinde, auch wenn sie den Kern des Evangeliums verstanden haben, haben sie eine gewisse theologische Bildungslücke. Er konnte ihnen einfach nicht alles erklären. Und Paulus nun mit seinem pastoralen Herz schreibt einen Brief an diese Gemeinde, um ihnen zu helfen, um aufzuklären. Er will, dass sie Sicherheit haben, dass sie Wissen erlangen, dort, wo noch Unklarheit herrscht. Und in den Versen, also 4, 13 bis 18, geht es um die Wiederkunft Christi und was das dann für ihr Leben für Folgen haben sollte. Und ich glaube, was Paulus hier will, er will ihre unsichere Ungewissheit in eine handfeste Hoffnung verwandeln. Er will, dass sie aus dieser Angst rauskommen und standhaft sind. Und es ist mir wichtig, dass wir das Wort Hoffnung gleich zu Beginn hier richtig definieren. Denn wenn ich von Hoffnung spreche, meine ich nicht Hoffnung, wie wir es wahrscheinlich im Alltag benutzen. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. Ich hoffe, Bayern gewinnt. Hoffentlich, Entschuldigung, ich bin zukünftiger Düsseldorfer, ich übe schon mal. Hoffentlich kommt mein Zug rechtzeitig. Wenn im normalen Sprachgebrauch sprechen wir von Hoffnung, das ist eher ein Wunsch, ein Gefühl. Das sind leere Worte über die Zukunft, über etwas, das wir uns ersehen, wo wir aber keinerlei Macht drüber haben, es zu beeinflussen. Es gibt aber noch eine viel tiefere, kraftvollere biblische Bedeutung und Benutzung von dem Wort Hoffnung. Zum Beispiel lesen wir im Psalm 71, denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Oder so startet Paulus seinen Brief an Timotheus. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heiland und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Die Hoffnung, die wir in der Bibel entdecken, hängt zusammen mit dem Wesen und der Natur Gottes. Er ist unsere Hoffnung. Und weil er allmächtig ist, weil er allgegenwärtig ist, weil er treu ist, weil er zuverlässig ist, weil er unveränderbar ist, können wir uns auf ihn verlassen. Was Gott sagt, das tut er. Was er verspricht, das hält er. Was er voraussagt, das wird geschehen. Bei Gott, weil Gott ist, wer Gott ist, wandeln sich Wünsche in Realität um. Gott wünscht sich nicht und hofft, dass es morgen nicht regnet. Gott macht das. Er hat die Welt geschaffen. Auf Gott zu hoffen, ist tiefe Verwurzelung in dem Allmächtigen, der die Zukunft kennt. Und was Paulus in diesem Abschnitt macht, ist, dass er diese Gemeinde aufklären will und er will ihnen Hoffnung schenken, indem er ihnen Wissen vermittelt. Und wie er das macht, ist faszinierend. Und deswegen ist es mir jetzt wichtig, dass ihr eure Bibeln offen habt. Paulus baut in gewisser Weise eine Pyramide auf in diesem Text. Die ersten Verse sind Argumente zu dem Kerngedanken. Und dann von diesem Kerngedanken abgehend ist spiegelverkehrt die gleichen Gedanken. Also es ist wie eine Spitze, auf die er zuarbeitet und dann wieder abarbeitet oder von weg geht. Und ich will mit euch diesen Text angucken, anfangen von dieser Spitze, von diesem Kerngedanken und dann runterbrechend vier Wahrheiten, die wir wissen können aus diesem Text und von diesem Wissen ausgehend Hoffnung finden für euer Leben. Also, was ist das Erste, was wir wissen müssen? Was ist die Spitze von dieser Pyramide? Wir fangen mitten im Text an in Vers 16. Das ist die Spitze der Pyramide und der Schlüsselpunkt für Paulus' Argument. Dort lesen wir, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Heute, ihr Lieben, feiern wir Christi Himmelfahrt. Und an diesem Tag sind wir Christen eingeladen, darüber nachzudenken, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgekehrt ist. Aber eines Tages wird er von dort zurückkommen. Und das ist das Erste, was die Jünger hören. Als sie verdutzt in den Himmel schauen und sich fragen, wo Jesus hin ist, begegnen ihnen zwei Engel und sagen, so wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Und ihr Lieben, ich weiß, dass das Thema Endzeit unter Christen gerne ein Streitthema ist. Und mir geht es auch hier nicht darum, irgendwelche Kontroversen aufzurufen bei meiner letzten Predigt. Ja? Entrückung, ja, nein, Trübsalzeit, tausendjähriges Reich und so weiter. Darum geht es mir nicht. Denn alle diese verschiedenen Theorien, und es ist gut und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, alle diese Gedanken haben eins gemeinsam. Wenn du Christ bist, glaubst du, dass Jesus wiederkommen wird. Egal wie deine Endzeittheologie aussieht, Jesus wird wiederkommen. Und auch wenn wir uns nicht sicher sind, wann genau das sein wird, wissen wir, er wird wiederkommen. Und genau das ist doch, was Paulus hier sagt. Er bezieht sich auf diese Erfahrung der Jünger und sagt, Jesus wird wiederkommen. Ihr habt es gehört, ich erkläre es euch. Nun ist meine Frage an dich, wie bewusst bist du dir dieser Realität? Wann hast du denn das letzte Mal drüber nachgedacht? Keiner kann dir sagen, was genau die Zukunft mit sich bringt. Vielleicht bricht morgen Krieg aus. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wirst du krank, vielleicht wirst du gesund, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht werden alle Wünsche für dein Leben wahr, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sitzt du nächstes Jahr hier wieder im Gottesdienst bei Christi Himmelfahrt, vielleicht aber auch nicht. Und es ist egal, wie die Zukunft sich gestaltet, es ist egal, wie die Welt sich verändert, es ist egal, welche Technologien kommen, es ist egal, welche Politiker herrschen, es ist egal, wo du auf der Welt bist, eine Realität haben wir alle gemeinsam. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und hier baut Paulus seine Hoffnung. Er setzt seine Hoffnung drauf, auf diese tiefe, feste Überzeugung, dass Gott, der Allmächtige, etwas sagt, dass etwas passieren wird. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass es passieren wird. Und das Erste, was die Gemeinde damals und was wir heute wissen können, wissen, verstehen, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Aber er bleibt nicht dabei. Das ist die Spitze vom Argument. Und ausgehend davon kommt das Zweite, was wir wissen sollen. Denn wir sollen wissen, dass wir es erleben werden. So, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln. Wir schauen uns zuerst Vers 15 an. Dort lesen wir, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Und der Spiegelgedanke ab 16b, zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Die Gemeinde in Thessaloniki war besorgt über ihre Glaubensgeschwister, die gestorben waren, die entschlafen waren. Und wir wissen nicht genau, was ihre Sorge war. Aber das Erste, was Paulus sagt, ist, es macht keinen Unterschied. Die, die leben, werden nicht den anderen zuvorkommen. Es gibt vielleicht einen zeitlichen Unterschied, aber keine Wertigkeit. Wichtig für uns zu verstehen, dass ich glaube, was Paulus uns hier vermitteln will, das Wissen, ist, beide Toten und Lebendigen in Christus werden die Wiederkunft Jesus erleben. Denn das ist ja die Spitze, das ist ja, woraus Paulus hinausgeht. Jesus wird wiederkommen und auf diese herrliche Realität, da freut er sich. Der triumphale Rückkehr von König Jesus, das ist ein absolutes Highlight. Denn erinnert euch, Paulus wurde verfolgt aus dieser Gemeinde. Also, als er diese Gemeinde gegründet hat, wurde er verfolgt, musste gehen. Und er hat viel Leid erlebt in seinem Leben. Und auch die Gemeinden weltweit. Wie viele Geschwister haben wir, Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, die sterben müssen für ihren Glauben. Und wie viel Leid erleben wir in unserem Leben. Wegen unserem Glauben, aber auch einfach, weil es eine sündhafte, gefallene Welt ist. Und welch Hoffnung, welch Zuversicht, welch Freude die Rückkehr des Königs ist. Aber genau hier kommt doch dann die Sorge der Thessalonicher zum Vorschein. Sie hatten Angst, dass die schon verstorben waren, diesen Tag verpassen würden. Da kommt König Jesus, endlich. Aber die verpassen es und Paulus sagt, nein. Ihr werdet es miterleben. Und das Bild, das ihr hier aufbaut, ist doch das Bild von einem siegreichen König, der zurückkehrt in seine Hauptstadt. Und die Tore öffnen sich und die Menschenmasse, sie strömt raus und sie jubelt ihm zu. Und sie freuen sich, ja, unser König ist wieder da. Entschuldigung. Wir denken an Jesu Einzug nach Jerusalem an Palmsonntag, wo die Leute sich freuen, jetzt kommt der König. Aber diesmal, ihr Lieben, diesmal kommt er nicht, um am Kreuz zu sterben, sondern um sein Reich aufzubauen, um zu herrschen. Und wenn du Christ bist, dann wirst du diese Realität miterleben. Ob er morgen kommt und wir noch leben, oder ob wir in der Zwischenzeit sterben, wir werden dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Was für ein Vorrecht. Also wir sollen wissen, dass Jesus kommt. Wir sollen wissen, dass wir dabei sind. Und wir sollen wissen, dass wir bei ihm sein werden. Die nächste Stufe, 14 und 17b. In 14 lesen wir, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Und der Spiegelgedanke, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und ich glaube, hier bringt Paulus das Evangelium ins Spiel. Hier zusammengefasst zeigt er uns, was es heißt, Christ zu sein. Christ zu sein bedeutet, zu glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und es gibt noch viel, was man um dieses Grundgerüst bauen kann. Und es gibt vieles Wichtige, was man lernen kann. Aber im Kern ist das, was wir glauben. Jesus Christus ist gestorben und er ist aufgestanden und er ist auferstanden. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, einen Unterschied zu machen. Denn die Versprechen, die hier im Text kommen, dabei zu sein, wenn Jesus kommt, ist immer für die, die in Christus sind. Es sind die, die sterben als Christen. Es sind die, die leben als Christen, wenn er kommt. Und wenn du heute nicht Christ bist, dann lass dir das eine Ermutigung und eine Warnung sein. Diese Zukunft wird kommen. Ob du es willst oder nicht, ob du dich darauf freust oder nicht, Jesus wird wiederkommen. Und die Einladung, die Paulus uns hier gibt, ist, glaub daran und du darfst Teil davon sein. Glaub dem Evangelium. Erkenne, dass du Sünder bist, dass dein Bruch ist zwischen dir und Gott. Siehe, wie Jesus das erste Mal gekommen ist und am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Sie auf sich genommen hat und sie bezahlt hat und auferstanden ist von den Toten als Zeugnis seines Sieges. Und wenn du, lieber Bruder, lieber Schwester, wenn du das glaubst, dann erinnere dich daran. Das ist, was wir glauben. Jesus wird wiederkommen. Und wenn wir Christen sind, wenn wir daran glauben, dann bringt dieser Text einen Aspekt des Evangeliums uns nah, der süß und schön sein sollte für uns. Nämlich, dass wir bei Jesus sein sollen. Ob Vers 14 man schon im Herrn verstorben ist oder Vers 17 man noch lebt, werden wir bei ihm sein. Und hier ist, glaube ich, dieses Thema gerade an Himmelfahrt hilfreich drüber nachzudenken, denn Jesus ist als Mensch in den Himmel gefahren. Und er wird als Mensch wieder zurückkehren. Und er regiert und er fühlt und er liebt als der Mensch gewordene Gott. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, kommt ein Mensch, ein Mann aus Fleisch und Blut. Jemand, dem wir anfassen können. Jemand, der uns umarmen kann. Jemand, mit dem wir verbal ein Gespräch führen können. Ich weiß nicht, ob du, wie ich, manchmal in den Evangelien liest und du wünschst, du wärst dabei. Und du könntest erfahren, was heißt es, ein Freund von Jesus zu sein? Zuzuhören, wie er lehrt. Seine Barmherzigkeit zu erfahren, seine Liebe, seine Gnade. Und du denkst dir, schade, dass ich heute in München lebe. Ich hätte das so gerne miterlebt. Ihr Lieben, wenn du Christ bist, wirst du das eines Tages können. Und das ist unsere Zukunft in Ewigkeit mit Gott, ist nicht eine mit einem nicht greifbaren Geist, sondern mit der Person Jesus. Und ich glaube, das Letzte, was wir wissen können von diesem Text, ist, wir können wissen, dass wir Hoffnung haben. Und so komme ich zu dem Letzten, Vers 13 und Vers 18. So lesen wir in Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und in Vers 18 das Spiegel, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und so fängt Paulus seinen Gedanken zu der Wiederkunft Christi und endet es mit dem gleichen Gedanken von Trost, Hoffnung, nicht traurig sein. Und er sagt, ihr Lieben, wir sollen anders leben. Wir sollen anders leben, weil wir wissen, was kommt. Durch dieses Wissen, das er vermittelt, sollen wir anders leben. Und jetzt will ich dich fragen, tust du das? Lebst du anders als die, die Jesus nicht kennen? Hast du diese tiefe Hoffnung? Denn ich glaube, wir erleben oft eine flache, leere Hoffnung in unserem Alltag. Das ist die, oh, ich hoffe, es geht dir bald besser. Das wird schon wieder. Aber das ist leer, das ist eine leere Floskel, die wir schnell sagen, weil wir nicht wissen, was wir sonst sagen wollen. Denn in den wirklich harten Momenten des Lebens, wenn diese Diagnose kommt, wenn man diesen Anruf kriegt, wo man zusammensackt, das wird schon, hilft nichts. Da ist kein Trost dahinter. Und wir merken in diesen Momenten, wir wissen nicht, was wir sagen können. Uns fehlen die Worte. Aber Hoffnung zu haben, tiefe, christliche Hoffnung, die gibt uns Stabilität im Leben, wenn alles andere droht wegzubrechen. Diese Hoffnung, die wir haben, gegründet zu sein in dem, wer Gott ist und in dem, was er verspricht, dann werden diese Stürme kommen. Ob es eine Diagnose ist, ob es ein Anruf ist, ob es jemand, was auch immer es ist, wissen wir, dass wir einen Grund zur Hoffnung haben. Denn wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Und wir werden dabei sein. Und wir werden auf ewig bei ihm sein. Und das ist eine Hoffnung, die tief trägt, die uns durchträgt durch schweres Leid, durch die Sorgen der Zukunft, wissen wir, egal wie schlimm es wird, am Ende siegt Jesus und er wird wiederkommen. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Was für ein herrlicher Tag. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diese Zukunft und ich danke dir, dass wir es erleben dürfen, welch Gnade, welch Vorrecht, dass du uns offenbarst, was kommen wird. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, es in den Momenten, wo die Sorgenwellen hochschlagen, dass ich mich daran erinnere, dass wir uns daran erinnern, eines Tages wirst du wiederkommen. Du wirst es gut machen. Und wir dürfen uns darauf freuen. Amen.